Herzlich willkommen zum Podcast When You Work die Antwort ist. Was war nochmal die Frage? In unserem Podcast erforschen wir facettenreich die Auswirkungen und Vorstellungen von New Work und der zukünftigen Arbeitswelt. Unsere Themenpalette erstreckt sich von der digitalen Transformation über innovative Arbeitsmodelle und Organisationen bis hin zu Coworking und Workation. Darüber hinaus tauchen wir in die Gesellschaftskritik ein, in die Philosophie von New Work nach Bergmann bis hin zu der japanischen Lebensweisheit Ikigai. Um diese spannenden Themen zu beleuchten, lade ich inspirierende Gäste ein, die uns in kompakten 30-Minuten-Episoden ihre ganz persönliche Definition eines New Work Way präsentieren. Wer steckt hinter diesem Podcast? Ich bin Heike Bauer und ich teile meine Expertise als Beraterin für New Work und digitale Strategien. Willkommen zu einer Reise in die Zukunft der Arbeit. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört, dass du wieder zuhörst, wer auch immer du bist. Ich freue mich aber ganz vor allem, dass ich heute eine tolle Interviewpartnerin habe, die liebe Alexandra. Und ich erzähle jetzt gar nicht viel mehr. Stell dich doch einfach bitte vor und erzähl uns, was du beruflich machst.
Hallo zusammen, ich bin Alexandra Hölzner-Dicke und ich wohne im schönen Nordrhein-Westfalen im südlichen Ruhrgebiet in einer kleinen Stadt. Und beruflich bin ich Musikpädagogin und habe Akkordeon und Klavier als Hauptfach studiert. Und im Moment liegt mein Schwerpunkt in der elementaren Musikpädagogik und ich arbeite in einer Förderschule.
Das hört sich für mich schon wahnsinnig spannend an und ich bin überzeugt davon, dass ganz viele der Hörenden mehr dazu erfahren wollen würden. Aber vor allem triggert mich die Frage, wie hast du denn zu deiner Passion gefunden und welche Hürden galt es für dich zu überspringen, liebe Alexandra?
Ja, also Musik war schon immer eigentlich ein Teil in meinem Leben. Schon als ganz kleines Kind haben meine Eltern mir die Musikschule angeboten und ich bin in die musikalische Früherziehung gegangen und habe da die Welt der Musik kennengelernt, obwohl meine Eltern eigentlich mit dem Musikalischen nicht so viel zu tun gehabt haben und haben es mir einfach mal angeboten. Und das war so eine Chance für mich und das war ganz schnell klar, dass das ein wichtiger Teil in meinem Leben wird. Und dann habe ich halt verschiedene Instrumente angefangen und mit 8, 9 Jahren Akkordeon kennengelernt. Und dann hatte ich Unterricht und dann habe ich mir überlegt, dass ich auch Akkordeonlehrerin werde. Und das habe ich dann auch gemacht.
Gab es irgendwelche Situationen, wo du sagen würdest, na, da hat man mir den ganzen Weg vielleicht doch nicht so leicht gemacht, weil ich kann mir vorstellen, gerade noch als Frau, und das hört sich für viele immer sehr plakativ an, aber es ist nun mal so, dass dann eine Musikkarriere, wie man sich das vielleicht so regulär vorstellt, dann nochmal für viele anders aufgenommen wird. Was war so das Feedback, was du bekommen hast? Und wo musstest du dich vielleicht durchsetzen und auch vielleicht Aufklärungsarbeit leisten?
Ja, also ich habe das schon vehement vertreten. Und so als Kind, da sagen ja viele, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich habe da schon auch sehr viel investiert. Und auch wenn ich als Kind zum Kindergeburtstag eingeladen wurde und da war gerade mein Unterricht, dann habe ich gesagt, ich kann leider nicht kommen, ich habe da Unterricht. Und dann habe ich das auch gemacht. Das war dann schon also etwas speziell und ungewöhnlich. Aber das haben auch schnell irgendwie meine Lehrer dann halt auch mitgekriegt. Und da gab es natürlich Personen, die mich sehr unterstützt haben, aber halt auch welche, die es abgetan und haben und gesagt haben, ja, Akkordeon, das ist doch kein Instrument, mach doch lieber eine Banklehre. Aber das habe ich irgendwie, daraus habe ich irgendwie noch mehr Ansporn gefunden und habe mich dadurch nicht unterkriegen lassen. Und auch aus dem privaten Umfeld kam dann vielleicht schon mal eher so, ja, ach, du wirst bestimmt unter einer Brücke enden und wie willst du denn mal deinen Lebensunterhalt verdienen? Das geht doch gar nicht. Aber irgendwie war das für mich so klar und ich wollte das unbedingt. Und dann habe ich das halt gemacht und hatte natürlich Glück, dass bei meiner Aufnahmeprüfung alles so weit glatt gelaufen ist, dass ich dann eben halt auch zum Studium zugelassen wurde, weil ohne Aufnahmeprüfung geht's natürlich nicht. Genau.
Ja, was mich wirklich da antreibt, ist, heute Mittag kam mir das erstmal so in den Sinn. Glaubst du, dass wenn du ein Mann oder ein junger Mann gewesen wärst, dass das eher akzeptiert worden wäre von denen, die dir vielleicht da ja widersprechen wollten oder dir was zu was anderem geraten haben?
Das kann ich gar nicht so sagen. Also da kommt mir auch der Gedanke zu, dass man gedacht hat, ja, ach, als Frau lass sie mal vielleicht machen. Sie wird bestimmt einen Mann finden, der das mitfinanziert. Also das war bestimmt halt auch bei vielen so im Kopf. Also bei meinen Eltern nicht, das muss ich da deutlich zusagen. Aber ich glaube schon, dass viele gedacht haben, ja, das wird halt so ein Spleen.
Krass, und der stimmt, du hast recht, und der Mann finanziert es mit, ne? Das sind ja die kreativen Berufe, die man den Frauen dann eher so zutraut, aber dann ist es ja auch wieder nicht so ein richtiger Beruf, ne?
Genau, das ist dann was für dazu und für, ja, fürs Schöne.
Genau, aber gab es ja dieses Jodeldiplom.
Ja, so ähnlich, ganz genau. Und dann, ich meine, wenn ich jetzt Geige studiert hätte oder ja, ein Orchesterinstrument und hätte dann noch andere Perspektiven gehabt, aber mit Akkordeon und neuer Musik und halt sehr, sehr schräge Sachen, das konnte sich auch wirklich keiner so vorstellen, dass das wirklich also mal in einer beruflichen Perspektive landet, in der man jetzt also ganz gut leben kann.
War für mich tatsächlich, als du mir das erzählt hast, und deswegen habe ich dich ja eingeladen, deswegen fand ich das auch so spannend, in der Kombination und dann noch mit Akkordeon, konnte ich gar nicht greifen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das sind auch Bereiche, die man jungen Leuten vielleicht wirklich auch mal eröffnen sollte, ne? Welche Möglichkeiten es da gibt.
Also ich habe halt schon als ganz junger Mensch auch ja, die Möglichkeit gesucht und meine Lehrer haben mich da auch zu angeleitet, schon als Jugendlicher mir Schüler zu suchen, um halt zu schauen, ob das auch wirklich, also ob es auch wirklich das ist, was ich wirklich machen will und nicht auf der Bühne sitzen und spielen, weil da hätte es nicht zugereicht, also allein die Möglichkeiten, die es halt so gibt. Und ich sollte halt testen, ob der Lehrberuf wirklich was für mich ist. Und dann habe ich, wie andere Zeitungen ausgetragen haben oder Nachhilfe gegeben haben, hatte ich halt schon recht viele Schüler eben auch. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass mir das halt total Spaß macht. Und natürlich war es halt auch ja ein Taschengeld, ne? Also klar. Und dadurch bin ich schon so ein bisschen bekannt geworden und hatte auch die eine oder andere Aushilfsstelle dann als Student. Und bin dann eben halt auch so dann zu meinen Engagements an den Musikschulen dann eben auch gekommen im Ruhrgebiet. Das war schon so ein Dosenöffner dafür.
Genau. Hast du mir natürlich komplett den Ball zugeworfen mit der Frage oder der Feststellung, die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst. Da sind wir natürlich bei Fridtjof Bergmann, dem Gründer der New Work Bewegung, angelangt. Und das ist ja auch für mich immer noch so eine Herzensangelegenheit, dass ich eben beide Bereiche, sowohl den Part der Digitalisierung, der digitalen Transformation, aber eben auch vor allem dieser Persönlichkeitsentwicklung und dieser Reise zu einem Berufsbereich, den man wirklich machen möchte, den man mit Leidenschaft und Passion macht. Und jetzt ist für mich natürlich auch nochmal ganz, ganz entscheidend auch der Punkt, und das möchte ich immer allen weitergeben und hoffe, dass du uns das auch mit mir teilst und mit uns hier teilst. Welchen Rat würdest du denn einer jungen Generation mit auf den Weg geben, was ihre berufliche Ausrichtung angeht?
Also wichtig ist natürlich zu erkennen, dass man für den Lebensstil an sich natürlich halt sein Einkommen braucht und dass man, wenn man einen unabhängigen Lebensstil anstrebt, was ich auch für vernünftig halte, wo man halt in die Zukunft gehen kann ohne Sorgen und Ängste, also soweit wie man das halt beeinflussen kann, ist es natürlich so schon vom Verstand her geleitet und dass man halt verschiedene Sachen vielleicht austesten sollte. Aber trotzdem finde ich, sollte man sich die Möglichkeit offen halten, dass wenn ein Zug vorbeikommt, dass man dann eben auch aufspringt und den Mut fasst und ja dann halt auch das loslässt, was einen zurückhält. Und die Entscheidung trifft man ja dann eigenständig, ob man in den Zug einsteigt, der gerade vorbeifährt oder nicht. Und vielleicht gelingt es einem so halt auch in Bereiche reinzugucken, in die der Zeitgeist gerade Lücken reißt. und wo man halt in neue Felder reinstoßen kann, wo man am Anfang noch gar nicht weiß, was sich da einem eröffnet. Und um so eine Leidenschaft eben finden zu können, braucht man natürlich auch die Unterstützung von seinem Umfeld. Also nicht nur finanziell, sondern halt auch so die Bestätigung, dass man es halt auch schaffen kann, dass jemand an einen glaubt. Und also das finde ich halt schon sehr wichtig. Also wenn man es vielleicht im Elternhaus nicht erfahren sollte, was ich Gott sei Dank nicht hatte, dass man sich halt Unterstützer sucht, dass man sich seine Community sucht. Und heute hat man ja auch durch Social Media oder durch andere Online-Aktivitäten Möglichkeiten, sich Menschen zu suchen, die ja einem da Halt geben können. Und das finde ich halt, glaube ich, für die junge Generation sehr, sehr wichtig.
Und natürlich auch Menschen jetzt wie du unter anderem, jetzt auf jeden Fall, die dann auch wirklich ja ihre Berufsbild erklären und da wieder eine ganz neue Perspektive aufmachen, gerade wenn man das nicht kannte. Weil ich glaube, die Möglichkeiten sind viel nicht klar und man ist dann teilweise sehr eingeschränkt aufgrund dessen, dass man halt im Elternhaus, gibt's ja viele, den Job übernimmt, den die Eltern hatten oder wirklich eben ja, durch SchulkollegInnen oder Mentoren oder Lehrer dann so ein Stück weit auch darauf hingewiesen wird, was einem denn liegt, ohne dass man selbst das wirklich ausprobiert hat, ne?
Ja, ganz genau, richtig. Und wenn man was macht und feststellt, dass es vielleicht doch nicht das ist, was einen reizt die ganze Zeit und was einen zufrieden macht, dann halt auch wirklich sagen, okay, dann nehme ich halt die nächste Möglichkeit und guck, was es um die andere Ecke eben auch noch gibt als neuen Bereich, wo ich mich weiterentwickeln kann.
Oder einfach einen ganz neuen Bereich kreieren. Ich glaube, das ist heute auch eine Möglichkeit, die wir haben. Und das erfordert natürlich in erster Linie mal Mut. Und wie du richtig sagst, das entsprechende Umfeld, das dahinter steht und dich auch ein bisschen mitträgt und stützt. Ne? Sei es mental und vielleicht auch halt in jüngeren Jahren noch finanziell.
Genau.
Genau.
Richtig.
Mega. Ne? Dann habe ich natürlich noch eine Frage, was deinen Berufsweg anbetrifft, welche Rolle oder überhaupt allgemein eigentlich, welche Rolle glaubst du, spielen Weiterbildungen und die persönliche Entwicklung im Kontext von New Work? Und wie förderst du aktiv die berufliche Entwicklung oder jetzt auch deine berufliche Entwicklung, um die Fähigkeiten an die Anforderungen der modernen Arbeitswelt immer wieder anzupassen?
Ja, also mir hat das mein beruflicher Werdegang eigentlich schon auch sehr früh deutlich gemacht, dass man um lebenslanges Lernen nicht herumkommt. Dass man halt schauen muss, dass man Input bekommt, dass man neue Sachen denkt, dass man sich hineinversetzt, dass man neue Techniken ausprobiert, also vom Instrument natürlich her ausgehend. Es gibt immer wieder neue Strömungen, in die man sich halt auch als junger Student halt eindenken muss und auch für sich seinen Weg finden muss. Aber natürlich auch jetzt im digitalen Zeitalter angekommen, muss man oder darf man eben auch nicht die Chance verpassen, sich adäquat weiterzubilden auf diesem Bereich, weil man sonst, glaube ich, auch echt im Alter abgehängt wird. Und das halt nicht nur beruflich, sondern eben auch privat. Und da sind einfach lebenslanges Lernen auf allen Bereichen, würde ich sagen, der Schlüssel. Genau, also ich
bin völlig bei dir. Genau. Was machst du speziell dort? Hast du vielleicht so ein paar Beispiele, so ein paar Tipps und Tricks, wie du das Ganze für dich umsetzt?
Als ich ganz viel Zeit im Lockdown hatte, habe ich ein Bildungswissenschaftenstudium angefangen. An der Fernuni, das kann ich jedem empfehlen. Also zusätzlich halt mal reinzugucken auch, sag ich jetzt mal, im mittleren Alter auch nochmal wissenschaftlich an Fragestellungen heranzugehen und Perspektiven halt nochmal neu zu betrachten. Und was mir da unheimlich geholfen hat, waren so soziologische Aspekte im Bildungsbereich. Und da habe ich hinterher erst festgestellt, wie sehr mir das jetzt halt hilft, seitdem ich in einer Schule arbeite, weil ich halt nicht aus dem Schulbereich Erfahrung habe in dem Arbeitsfeld, aber doch jetzt durch das Studium eben halt vieles so in Kontext einordnen kann. Und halt soziologisch gesehen, war das einfach Gold wert, muss ich sagen. Genau, und ansonsten bietet ja das Internet jetzt so viele Möglichkeiten an Online-Tools und an Workshops und an interaktiven Möglichkeiten, mit Menschen auch im Netz zusammen Musik zu machen. Da gibt es so Institutionen wie die Bildungsakademien, Landesbildungsakademie für Musik hier in NRW, machen ganz tolle Sachen auch im interkulturellen Bereich, in Community-Musik. Und das, finde ich, ist auch noch mal ein Feld, wo ich halt noch mal genauer reinschnuppern möchte, was man da alles halt so machen kann. Das finde ich ganz, ganz spannend.
Wow, das ist ja mega spannend. Das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Und es kommt ja wieder auf die Kollaboration raus. Und dann sind wir schon wieder genau bei dem Mix. Uns glaubt doch keiner, dass wir uns nicht komplett abgesprochen haben hier. Also, das ist nämlich genau ja wieder der Bereich der Zusammenarbeit, des Coworkings quasi auch, der Kollaboration auf virtuellen Plattformen. Und eben nicht das eine oder das andere, sondern wirklich beides zusammen. Das ist für mich auch ja immer die Essenz, dass ich sage, dass wir brauchen sowohl den Austausch mit Menschen direkt, aber wir können virtuell so viel steuern und so viel dazulernen. Und das natürlich heute in einer ja globalen Welt, in einer Möglichkeit, die es vorher einfach nicht gab. Ne? Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Aber da müssen wir natürlich auch immer auch auf uns selbst achten. Ich merke das bei mir selbst ja recht gut, dass ich nicht zu sehr vor den digitalen Medien hänge. Ich habe jetzt auch wieder gerade eine neue Weiterbildung online angefangen. Also ist auch mit analog dazu, also auch wieder physischen Treffen, aber jetzt erstmal online. Ich kann es einfach besser einteilen. Wie machst du das, lieber Alexandra? Und wie wichtig ist in deinem Umfeld das Verständnis und die Umsetzung von Selbstorganisation? Ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir ein ganz großer Punkt ist, ne?
Das auf jeden Fall. Also wenn man halt sich auf konkrete Termine vorbereiten muss, und das muss man als Musiker ja hochprofessionell dann eben auch tun, und dann einem zu einem Zeitpunkt eben an der Spitze seiner Performance quasi sein, ähnlich wie ein Spitzensportler eben auch. Also ich vergleiche das schon auch öfter mal mit dem Spitzensport. Dann, wenn man einen Konzerttermin hat oder eine andere Veranstaltung, dann muss man abliefern. Und da ist es natürlich total wichtig, so sein Zeit- und Ressourcenmanagement zu optimieren und sich aber auch selber gut kennenzulernen, was man sich zumuten kann und was eben auch nicht, was man nicht schafft und wie viel Zeit man braucht. Und muss man auch sehr, sehr streng mit sich sein, um dann eben in der Professionalität da wirklich bei 100% zu sein, weil man will ja auch für sein Geld eben halt auch gute Arbeit abliefern. Als Künstler, als dann engagierter Mensch, ne? Genau. Und da muss man halt sein Leben so ein bisschen drumrum bauen. Das ist halt einfach so. Und wenn man natürlich Familie hat, dann gibt die Familie eben halt den zeitlichen Rahmen und das Zeitmanagement halt eben dann auch vor, auch den Ort. Man kann halt nicht einfach so mal eben durch die Welt jetten. Das muss man dann halt schon mit der Familie abstimmen. Und da hat halt eben auch jeder seine Aufgaben, die er so dazu bringt, damit das eben auch ein Ganzes wird. Weil man sollte ja halt auch so leben, dass halt jeder so zu seinem Recht kommt in einer Familie. Und ich sag jetzt mal, wenn dann einer was gut kann, dann macht er das auch. Und wenn der andere dafür länger Zeit braucht, dann sollte man sich vielleicht einigen, dass der andere das dann macht. Genau, dass man nicht so viel Zeit verplempert. Sei es Hausarbeit, Gartenarbeit, Familien, Verwaltungskram oder Care-Arbeit im weitesten Sinne. Das macht dann eben derjenige, der es eben gut kann und wo man dann halt gut zusammenpasst. Halt,
ne? Das ist ja das, was viele unterschätzen, auch im Bereich der Holokratie oder auch Soziokratie, dass es einfach viel mehr Regeln braucht, um dann innerhalb dieses gegebenen Rahmens alle Freiheiten zu haben, um seine Leidenschaften, seinen Job oder was auch immer wirklich entfalten zu können. Und das ist ja genau der Punkt. Ne? Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man Grenzen hat. Das ist ja dann wieder was anderes, sondern einfach wirklich nur ein Rahmen mit Regeln, wo alle klarkommen und jeder irgendwo auch seine Bedürfnisse abgedeckt sieht. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig.
Genau, also wir leben halt auch so, dass wir dem Alltag jetzt nicht entfliehen müssen. Also wir leben jetzt nicht so, dass wir nur unsere Akkus aufladen können, wenn wir irgendwie was ganz Tolles machen und wegfahren und hier und da, sondern also ich finde, es gehört halt da auch zu, halt auch zu Hause eben auch zufrieden zu sein und nicht immer nur nach der, ja, nach dem Glück zu suchen woanders, sondern dass man eben, ja, zu Hause halt auch einen schönen Ort hat, wo man halt einfach gerne ist. Mal vom wohlverdienten Urlaub abgesehen, ne, den findet natürlich, denke ich mal, jeder schön. Genau. Aber das heißt nicht, dass wir bei jedem langen Wochenende durch die Welt jetten oder so.
Ja, ich höre bei dir auch so ein bisschen raus, alleine glaube ich schon mit der Grundlage, dass du einen Beruf gefunden hast für dich und das schon sehr früh wusstest, der dich zufrieden macht und dass du da auch wirklich dich als glücklichen Menschen bezeichnen würdest. Ich sehe dich ja jetzt zumindest, siehst du auch so aus. Und dann wäre es da ganz spannend, im Zusammenhang nochmal mit der Selbstorganisation. Hast du dort Erfahrungen oder einen Case vielleicht, ein konkretes Beispiel? Ist dir das vielleicht schon mal nicht gelungen? Oder wie war der Weg, das zu lernen? Gab es da mal Bereiche, wo du gesagt hast, oh, jetzt hier muss ich ranziehen, gerade so auf dem Weg vielleicht zur Familie, wo du auch selbst Learnings hast und uns so ein paar Learning Snacks sozusagen mitgeben kannst?
Ja, das ist natürlich immer schwierig, so auf andere Personen so, ja, anzuwenden oder drüber zu stülpen. Also bei mir ist es wirklich, dass ich für mich relativ viel Zeit alleine brauche. Also, dass ich mich nicht immer in Gesellschaft aufhalten kann. Und das musste ich erstmal lernen. Also, dass ich halt für mich auch meine Ruhephasen brauche, wo ich kein Trubel haben kann. Und das musste ich erstmal lernen, mich dann rauszuziehen und zu sagen, lasst mich bitte jetzt mal in Ruhe oder ich mache das jetzt mal alleine, dass ich dann keinen Input von außen haben konnte. Das musste ich erst lernen, genau.
Wie ist es räumlich? Habt ihr das bei euch gut regeln können von Anfang an oder musstet ihr erstmal da euch umstellen oder wirklich eben auch mal arrangieren?
Also wir haben eine gut situierte Wohnlage, sage ich jetzt mal so. Wir wohnen zu fünft oder jetzt nur noch zu viert, aber halt zu fünft nicht beengt und jeder hat so seinen Bereich, in dem er sich halt ausleben kann. Aber natürlich, ich habe halt auch eine Zeit selbstständig gearbeitet, also sogar relativ lange, fast 17 Jahre und habe das dann halt auch teilweise zu Hause gemacht und wir hatten hier also wirklich einen ordentlichen Durchlauf an Menschen, die hier wöchentlich halt rein und raus gegangen sind. Und da war ich eigentlich ganz froh, dass dann der Lockdown auch da die Reißleine gezogen hat, weil das war dann schon ja eine Nummer, die man natürlich, also ja, man musste das Haus vorzeigen, alle sind da reingelaufen, man hat die Kinder ermahnt, sie sollten nichts rumliegen lassen oder die Küche oder was weiß ich und so. Und das ist jetzt bei uns nicht mehr und das macht mich auch froh. Genau, das ist was sich sehr zum Positiven
ja, geändert hat. In der Schweiz noch ein größeres Problem, weil bei uns wird wirklich alles gezeigt. Wenn man in Schweizer Häuser oder in eine Wohnung reinkommt, dann wird wirklich jedes Zimmer aufgerissen. Für mich war das anfangs auch sehr irritierend. Aber tatsächlich, nee, das kann ich gut nachvollziehen, absolut. Ja, dann kommen wir wirklich tatsächlich schon zur letzten Frage. Die Zeit rast immer und ich hätte jetzt noch so viele Fragen im Hinterkopf. Lieber Alexandra, das ist wahnsinnig spannend. Aber vielleicht, wie gesagt, das sage ich ja wirklich immer gerne auch, gerade bei spannenden Themen und spannenden Gästen, dass man da nochmal vielleicht nach einem halben Jahr so das Thema aufnehmen kann.
Und sehr gerne.
Das ist schön, das freut mich. Die letzte Frage wäre dann tatsächlich, was ist für dich in der Komplexität von Future Work oder das, was wir Future Work definieren, ein wichtiger Bestandteil, der noch enorm vernachlässigt wird. Da bleibt dir offen, wie du das für dich im Bereich der digitalen Transformation siehst. Aber wo sagst du, da ist wirklich noch ein Knotenpunkt, den ich jetzt sehe aus meiner Perspektive, der extrem vernachlässigt wird?
Also ich könnte mir vorstellen, dass so die psychologischen Auswirkungen auf Arbeitende noch, also dass das wirklich unterschätzt wird, also was das mit den Menschen macht und wie Menschen zusammenarbeiten und also wie das auf Menschen einwirkt, die ja Virtualität, in die wir jetzt ja erst auch ganz am Anfang erst reinstoßen, die Schnelllebigkeit, wie viel Schnelllebigkeit verträgt denn unsere Seele? Ja, also das wissen wir ja eigentlich noch gar nicht so wirklich. Das sind jetzt, denke ich mal, nur die Spitzen der Eisberge, die so zum Vorschein kommen. Aber was da drunter liegt, ist, glaube ich, noch ja auch ein Risikopotenzial. Und da müssen wir irgendwie schauen, dass wir halt so in diesen kleinen Systemen, in denen wir arbeiten, halt gucken, ob es unseren Mitarbeitenden halt auch gut geht, ob das durchgehalten wird und ob man nicht mal Phasen hat, wo man was forciert und wo man aber auch wieder etwas vom Gaspedal halt runtergeht. Weil bei dieser zunehmenden Individualisierung fehlen ja auch immer mehr haltgebende Faktoren. Da denke ich mal, wird der ein oder andere sehr in der Luft hängen, was eben so Systeme angeht, die einen auch wieder erden. Genau, und also ein Schlüssel könnte da für mich vielleicht sein, dass die jüngere und die ältere Generation sich einfach noch besser zusammenschließen und ihre Kompetenzen halt austauschen und halt zu einem fügen. Also dass die, also es wird ja oft gesagt, dass halt die jüngere Generation so der Motor der Wirtschaft ist, der Motor der Innovationen, die halt ja den Fortschritt bringen. Aber ich glaube, dass die ältere Generation, dass wir da halt noch ganz viel verbinden können. Gerade jetzt auch in Zeiten des Fachkräftemangels und ja, der ganzen Unsicherheit, die ja eben auch die Arbeitswelt jetzt bringt, dass wir uns da gegenseitig halt mehr unterstützen müssen. Ja, das wäre zum Beispiel
ein. Kann ich gar nicht mehr zu sagen, liebe Alexandra, vielen Dank dafür. Spätestens jetzt wird niemand mehr glauben, dass wir vorher nicht alles komplett gescriptet haben, weil genau das ist auch mein Thema, wo ich auch immer wieder darauf hinweisen möchte. Und da danke ich dir sehr herzlich auch nochmal für, dass wir wirklich aufpassen, dass die Generationen zusammenarbeiten, wirklich dieses Brücken bauen, dass wir die ältere Generation nicht entwerten. Sie ist und war Wegbereiter dorthin, wo wir jetzt sind, ja, für viele Jüngere. Aber die Jungen auch wahrnehmen und ernst nehmen in ihren Bedürfnissen, aber natürlich auch in ihren Kompetenzen, was Digitalisierung anbetrifft oder ne, digitale Skills, die wir einfach in älteren Generationen nicht so haben können. Ich sehe das bei meinem Neffen mit der Geschwindigkeit, mit der der mit dem Smartphone unterwegs ist. Also da schlackere ich nur mit den Ohren und ich halte mich da doch schon für sehr zukunftsorientiert und weit vorne, aber das kriege ich gar nicht mehr. Mensch, vielen, vielen Dank. Das war ja, wahnsinnig spannend. Und wir sind wirklich just in time.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und vielleicht sehen wir uns ja oder hören uns mal wieder.
Sehr gerne, liebe Alexandra. Und ich bedanke mich bei euch allen, die zugehört haben. Wenn ihr noch weitere spannende Themen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast und euch allen Happy New Work. Danke, tschüss.
Tschüss.